Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal Netzwerkgemeinde Dresden. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn das ist das allererste Mal, dass wir einen Stream machen. Es funktioniert, sehe ich gerade. Da freue ich mich natürlich riesig drüber. Und ich bin, oh, das muss hier weg. Zack. Ich freue mich total, Vers für Vers durch die Offenbarung. Wir machen es weiter. Die meisten von euch haben sich diese Lehren von der Offenbarung immer erst später angehört. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen nicht einen extra Abend dafür zu reservieren. Wenn ihr es sowieso anhört, wenn ihr das wollt, können wir es auch als Internetvideo machen und jetzt sogar das allererste Mal als Stream. Halleluja. Der letzte war ein aufgenommenes Video und jetzt, wie gesagt, als Stream und wir hoffen, dass alles klappt, alles funktioniert. Und ich bin begeistert. Ich freue mich richtig drauf. Vers für Vers durch die Offenbarung. Wir hatten letzte Woche Kapitel 5, Verse 1 bis 4 behandelt. Und die lesen wir mal zusammen. Die lesen wir mal zusammen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und auf der Rückseite beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen und es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig befunden war, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und Schlachter hat gesagt, hineinzusehen, was ein bisschen mehr Sinn ergibt. So, komm, wir beten mal. Wir beten einfach mal. Vater, ich danke dir für diesen Livestream. Ich danke dir für jeden, der jetzt noch einschaltet. Ich danke dir für jeden, der nachträglich sich das Video anguckt. Ich danke dir, Vater, dass du dich verherrlichen kannst und verherrlichen willst über die Herrlichkeit deines Herzens, die Herrlichkeit des Lammes. Die Herrlichkeit, die wir sehen darin, dass das Lamm würdig ist, das Buch zu nehmen. Und rufst uns zu, weine nicht. Halleluja. Lass uns ermutigt werden. Schenke uns Offenbarung, wunderbarer Geist Gottes, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und ich muss mal kurz hier. Ich muss mal kurz. Wie gesagt, das allererste Mal. So. Okay. Halleluja. So, ich habe hier meine Notizen. Ihr seht den Bibeltext noch einmal. Ganz kurze Zusammenfassung. Es ging quasi um ein Drama, was sich entfaltet in diesem Thronsaal Gottes. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 heißt es: Ich will meinen Knechten zeigen, was bald geschehen muss. Sie müssen es sehen, was gleich passiert. Und das Ganze baut sich auf. Es kommen dann die sieben Sendschreiben und dann Kapitel 4 wird Johannes entrückt in den Thronsaal Gottes. Er wird entrückt und sieht den Thronsaal, sieht die Anbetung der Ältesten, sieht die vier lebendigen Wesen, wie sie niederfallen und wie sie den Vater anbeten auf dem Thron. Und dann, jetzt wird uns gezeigt, dass hier ein Buch ist in der Rechten dessen. Wir haben darüber gesprochen. Wie gesagt, der letzte Teil war relativ kurz. Ein Buch in der Rechten dessen. Und wir wollen mal weiterlesen, was jetzt passiert. Ach ja, genau. Und niemand wurde würdig befunden. Und dann heißt es, wir behandeln ja heute die Verse 5 bis 7. Einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Halleluja. Okay, das ist heute also unser Text. 5 bis 7, 3 Verse, nicht zu viel. Und wir werdet aber sehen, wenn wir jetzt hier gleich weitermachen, während wir das hier alles entfalten, wie gigantisch das ist. und wie viel wir hier zu entdecken haben. So, gehen wir direkt mal zurück zu Vers 4. Ich lese das noch ein letztes Mal. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Johannes ist voller Spannung, er wartet darauf. Jetzt endlich wird der Plan Gottes entfaltet. Jetzt endlich sieht er, wie die Heilsgeschichte zum Abschluss kommt. Und dann ist niemand würdig, das Buch zu öffnen. Niemand ist würdig, das Buch zu öffnen. Und dann spricht ihn einer der Ältesten an: Weine nicht. Und das ist so der erste Punkt für heute. Einer der Ältesten spricht ihn an: Weine nicht. Wir hatten in einem Teil vorher das besprochen, wer diese 24 Ältesten sind. Und es liegt nahe, und das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die Sinn macht, dass das die Gemeinde ist. Dass diese 24 Ältesten die Gemeinde Gottes repräsentieren. Und es ist so wunderbar, dass hier einer dieser Ältesten kommt zu Johannes. Er sieht ihn in seiner Not, in seiner Verzweiflung. Er sieht, wie er weint und sagt: Weine nicht. Weine nicht. Wir brauchen Geschwister, die uns gegenseitig in der Not ermutigen, die uns den Blick lenken hin auf Jesus, hin zu dem, von dem unser Heil ausgegangen ist, hin zu dem, der unsere Hoffnung ist, hin zu dem, der unser Trost ist, wenn wir trauern. Denn Johannes ist ja hier in einer tiefen Krise und man kann das übertragen auf unser Leben, wenn wir in Krisen sind, wenn wir in Herausforderungen stehen. Wie wunderbar ist es dann, wenn es einen Bruder, eine Schwester gibt, die sagen: Weine nicht, weine nicht. Heb deine Augen hin zu Jesus. Er sieht dein Leid, er sieht deine Tränen, er sieht deine Schmach, er sieht das, was du durchleidest, er sieht, was du für Entbehrungen hast, er sieht deinen Verlust. Weine nicht. Ist das nicht herrlich? Und so sollte die Gemeinde sein. Wir sollen lachen mit, wir sollen uns freuen mit denen, die sich freuen, und wir sollen weinen mit denen, die weinen. Und wir sollen einander trösten, einander die Lasten tragen. Und der Älteste spricht zu Johannes und sagt: Weine nicht, weine nicht. Hier ist kein Grund zum Weinen. Dass es niemanden gibt, der das Buch öffnen kann, das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Halleluja. Wir brauchen Geschwister, wir brauchen Familie, geistliche Familie, wo uns gegenseitig gesagt wird: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort hat nicht der Feind. Das letzte Wort hat nicht die Not. Das letzte Wort hat nicht die Trauer. Das letzte Wort hat Jesus. Und dieser Trost ist nicht gegründet auf Positive Thinking, wo wir uns die Welt so ausmalen, wie sie doch wäre, und wir reden uns Sachen ein und wir tun immer wieder uns zwingen, positiv zu denken. Nein, überhaupt nicht. Dieser Trost, den wir vermitteln sollen, den wir geben sollen als Geschwister untereinander, hat Substanz. Denn unser Trost ist nämlich Christus. Unser Trost ist Christus. Paulus selbst redet davon, dass unser Gott der Gott allen Trostes ist. Er ist derjenige, der uns tröstet. Deswegen ist unser Trost nicht billig. Unser Trost ist nicht etwas, worauf man nicht bauen kann. Wir haben Substanz, Substanz, auf die wir bauen können, auf der wir stehen. Ist das nicht wunderbar? Preist dem Herrn. Und wir schauen uns den Text jetzt nochmal näher an. Hier heißt es: Einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden. Wann immer du in der Bibel das Wort siehe siehst, ist eine Brücke gemeint. Ein gutes Beispiel dafür, ich habe auch erst vor kurzem darüber gepredigt, in 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sehen ja eine Brücke. Das Siehe ist eine Brücke. Das Alte ist vergangen. Siehe, eine Brücke. Neues ist geworden. Manchmal sind wir in dem Alten und können das Neue nicht sehen. Und da ruft uns das Wort Gottes auf, ruft uns Paulus auf, sagt, das Alte ist vergangen, jetzt ist Neues geworden. Und der Schlüssel, von dem Alten in das Neue zu kommen, ist zu sehen, die Augen aufzumachen, den Blick hinzuwenden. Und genauso, gehen wir mal zurück zur Offenbarung 5, Vers 5, genauso ruft uns hier der Älteste ruft dem Johannes zu und sagt, weine nicht. Nicht einfach nur, weil das nicht schön ist, ich halte keine Tränen aus, ich mag das nicht, wenn du weinst, sondern weine nicht. Siehe, es hat überwunden. Wir haben einen Überwinder, auf den wir unseren Blick richten können. Wir können uns selbst zusprechen, wenn jemand anders da ist, wenn niemand anders das tut. Wir können uns selbst zusprechen und sagen, siehe, David, siehe auf Christus, schau auf ihn, erblicke ihn, schau weg von dem, was hier unten auf der Erde ist, von den ganzen Krisen und Schwierigkeiten und Konflikten, was mich herausfordert, mich an meine Grenzen bringt, siehe hin auf Christus. Und wenn wir den Blick auf Christus haben, wenn wir sehen, dass Jesus ja sogar die neue Schöpfung selbst ist, dann wird alles andere in dem, wo wir uns gerade befinden, hier unten, ja, sind die Umstände, hier oben ist Christus. Und wenn wir nach oben schauen zu Jesus, wird das, was unten ist, auf einmal ganz anders gesehen. Es wird in die richtige Perspektive gerückt. Und deshalb brauchen wir den Ruf, siehe. Und auch hier haben wir diesen herrlichen Ruf des Ältesten, der zu Johannes spricht, weine nicht, siehe, es hat überwunden. Er hat überwunden. Das ist auch gleich der nächste Punkt. Jesus ist unser Überwinder. Halleluja. Halleluja. Wie wunderbar ist das? Komm, lasst uns mal Offenbarung, wir bleiben in der Offenbarung, 3, Vers 21. Da heißt es, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus hat überwunden. Jesus hat gesiegt. Jesus hat das Ziel, hat das Ziel erreicht. Oft wollen wir ja Überwinder sein. Ich will als Überwinder stehen, die Verheißung der Schrift steht fest, wir sind mehr als Überwinder, werden wir gleich noch anschauen. Aber wenn wir Überwinder sein wollen, heißt es auch, dass wir etwas überwinden müssen. Das heißt, da sind Hindernisse, da sind Herausforderungen, da ist ein Weg, den Gott uns vorlegt, der mit Hindernissen gespickt ist und dies zu überwinden gilt. Und da gilt es, treu zu sein. Vertrauen auf Gott zu setzen, dass wir überwinden können. Genauso wie Jesus überwunden hat. Jesus hat Versuchungen überwunden. Versuchungen, Probleme, Anfeindungen, das Kreuz am Ende überwunden. Und er ruft uns, er spricht zu uns im letzten Vers von Johannes Kapitel 16. Johannes Kapitel 16, wo steht's? Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Jesus ist Überwinder. Wenn es heißt, er hat die Welt überwunden, bedeutet es auch, dass er den überwunden hat, der über die Welt herrscht. Er hat den Satan überwunden. Er hat die Welt überwunden. Und das gibt uns Trost. Da heißt es, seid guten Mutes. Seid guten Mutes. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber ich habe sie überwunden. Und weil ich sie überwunden habe, werdet auch ihr überwinden. Und unsere Bedrängnis, unsere Herausforderung ist im Vergleich zu der Bedrängnis, die Jesus hatte, minimal. Aber Bedrängnis haben wir alle. Wer gottesfürchtig leben will in Christus Jesus, wird Verfolgung erleiden. Und deswegen ist die Bedrängnis ein Teil des christlichen Lebens. Sie gehört dazu. Und wer nicht bedrängt, beziehungsweise herausgefordert ist, der ja, muss sich fragen, ob er überhaupt Christ ist. Jakobus sagt, haltet es für manche Freude, wenn ihr an mancherlei Bedrängnis geratet. Halleluja. Denn die Bedrängnis, komm, das müssen wir jetzt auch mal anschauen hier. Gucken, ob ich das so leicht finde. Da haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also die Versuchung, die Herausforderung, das, wo wir überwinden müssen, das wird uns gegeben. Und wenn wir es aus der Perspektive von Jesus sehen, ist es sogar ein Geschenk, ist es eine Gnade, durch die Jesus sich in uns und durch uns verherrlichen kann. Halleluja. So, lasst uns hier nochmal anschauen, noch ein paar andere Bibelstellen. Offenbarung 12, Vers 11, ganz bekanntes Wort. Und sie haben ihn überwunden, das sind die Heiligen, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Halleluja. Die Gemeinde, die Heiligen haben überwunden durch das Blut des Lammes. Weil er überwunden hat, weil er das Lamm Gottes ist, überwinden auch wir. Deshalb ist es so wichtig, hin den Blick zu wenden auf den Überwinder. Nicht hin in die Niederlage, oh, es ist alles so schlimm und die, ich bin ausgeliefert meinen Umständen, all das. Es gibt Nöte, es gibt Herausforderungen und die sind real, aber das letzte Wort hat Christus. Und im Sieg zu wandeln bedeutet nicht, dass die Umstände kein Problem mehr sind. Im Sieg zu wandeln bedeutet, dass die Umstände keine Macht auf unsere innere Verfassung haben. Dass wir ermutigt sind, dass wir getröstet sind, dass wir voll Hoffnung sind, auch wenn die Umstände, wenn alle möglichen Schwierigkeiten auf uns ein, gehen. Halleluja. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. War bei uns auf der Bibelverse ein Lernvers. Ich habe mich ja immer schwer getan mit den Lernversen. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der in euch ist, in euch Christen, in euch Kindern Gottes, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Auch hier haben wir wieder. Jesus, der in uns lebt, ist größer. Und weil er in uns ist, überwinden wir die Welt. Weil er in uns ist, überwinden wir die Angriffe. Weil er in uns ist, überwinden wir die Versuchungen. Und wir gehen im Sieg. Und dann natürlich Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Weil er uns liebt, sind wir Überwinder und mehr als Überwinder. Wir sind siegreiche Überwinder. Wir verherrlichen Jesus mit unserem Leben. Wir verherrlichen ihn und geben ihm die Ehre. Danke, Jesus. Halleluja. Okay, wir gehen mal weiter in unserem Text. Wir gehen mal weiter in unseren Text. Offenbarung 5, Vers 5. Weine nicht. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Halleluja. Jesus bekommt hier zwei Namen und das ist unser vierter Punkt heute. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda und er ist die Wurzel Davids. So, was bedeutet das, der Text? Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids. Und wenn wir dem auf die Spur gehen, müssen wir zu 1. Mose Kapitel 49, Vers 9 gehen. Und das ist ein ganz interessanter Bibelabschnitt. Hier prophezeit der Jakob oder auch Israel über seine 12 Söhne, über seine Nachkommen und gibt jedem eine Prophetie. Und hier ist die Prophetie über Juda. Juda ist ein junger Löwe vom Raub. Mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Halleluja. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Juda wird hier als Löwe bezeichnet. Und ein Löwe ist in der Bibel und auch sonst überall immer ein Bild und ein Symbol für Stärke, für Macht, für Autorität. Gegen einen Löwen zu kämpfen, das traut sich niemand. Das ist der König im Erdreich. Ja, kommen wir ja gerade im Kino, ja, König der Löwen. Das ist quasi der Oberste an der Nahrungskette. Niemand frisst den Löwen. Der Löwe frisst alle anderen, aber niemand frisst den Löwen. Und das ist hier das Bild. Und Juda ist so jemand. Und dann heißt es, er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Und hier haben wir eine messianische Prophetie. Schilo, dieses Wort Schilo bedeutet der Friedfertige, der Ruhebringer, so war das. Und Jakob prophezeit und sagt, diesem Ruhebringer, der da kommen wird, dem gehört der Gehorsam der Völker. Das ist eine klare Prophetie auf den Messias hin, von dem wir überzeugt sind und wir wissen das und die Schrift bezeugt es, dass es Jesus Christus ist, Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias. Und genau, das ist quasi die erste Schriftstelle und die zweite Bezeichnung, dieser Stumpf Isais, ist aus Jesaja 11, Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Hier haben wir wieder eine Messias-Prophetie, auf die der Älteste sich bezieht. Also die erste war aus 1. Mose 49, die zweite ist jetzt aus Jesaja Kapitel 11. Und hier heißt es, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Diese Prophetie ist auch zentral, wenn es um den Messias geht. Es geht dann weiter um die 7 Geister Gottes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn und so weiter und so weiter. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn, wird nicht nach dem Augenschein richten und all diese Dinge, die den Messias betreffen. Und der Älteste bezieht sich in Offenbarung Kapitel 5 auf diese Schriftstelle in Jesaja Kapitel 11. Zu Zeiten Jesajas war das Haus David heruntergebrochen und es war hatte keine Ehre mehr. Es war nicht mehr das, was es mal sein, was es sein sollte. Es war nicht mehr ein stolzes Königshaus, was die Herrschaft Gottes, die Theokratie Gottes in die Welt hineinbringt. Nein, es war es war nur noch ein Stumpf übrig. Und Jesaja prophezeit und sagt, aus diesem Stumpf, aus dieser Wurzel wird etwas Neues hervorwachsen. Und das ist, wie wir wissen, Jesus. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Die Wurzel Davids. So, was bedeutet das? Warum wird Jesus hier, warum kündigt der Älteste, dem Johannes, Jesus so an? Der Grund ist ganz einfach. Unser Retter ist der jüdische Messias, ist die Erfüllung der biblischen Prophetien, ist der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Er ist derjenige, der alles zur Vollendung bringt. Und er ist besonders der Retter und der Erlöser für das jüdische Volk. Er ist besonders der Retter und Erlöser für Israel. Er ist besonders für die Juden gekommen. Dem Juden zuerst, sagt Paulus in Römer Kapitel 1. Dem Juden zuerst. Das Evangelium ist eine Kraft für alle Menschen, ist für alle Nationen da, aber den Juden zuerst. Und es ist so wichtig, dass wir Christus als den jüdischen Messias sehen. Dass wir ihn nicht sehen als so mit blonden Haaren und ganz weißer Haut und so wie wir das auf manchen, in manchen Kirchen sehen, sondern er war und er ist Jude in Ewigkeit. Und er ist in Ewigkeit der Retter des Volkes Israel, der Gesalbte Gottes. Er ist der Knecht des Herrn, der für Israel gekommen ist. Und auch deswegen sagt Jesus in Johannes Kapitel 4, das Heil kommt aus den Juden. Das Heil kommt aus den Juden. Und Gott möge uns bewahren davor, dass wir uns erheben. Paulus warnt uns davor im Römer Kapitel 9 bis 11, wenn er sagt, pass auf, dass du nicht stolz wirst. Pass auf, dass du dich nicht erhebst über das Volk Israel. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige dieses Ölbaums nicht geschont hat, wird er auch die nicht-natürlichen nicht schonen. So sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, heißt es da. Fürchte dich. Wir sollen Gott fürchten für seine Fähigkeit, die Möglichkeit, dass wir aus diesem Ölbaum des Heils wieder herausgebrochen werden. Deshalb sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Wunderbare Bibelstellen, für die wir heute leider keine Zeit haben. So, und all das bedeutet, wenn wir nochmal zurück zu Kapitel 5 gehen hier, warum bis zum Abschluss hier in Vers 5, er hat überwunden, weine nicht, siehe, er hat überwunden, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen. Er hat überwunden, um das Buch zu öffnen, seine sieben Siegel zu brechen. Das heißt, Jesus hält den Abschluss unseres Zeitalters in seinen Händen. Er ist der Einzige, der würdig ist, das Heil Gottes zu vollenden. Dass er überwunden hat am Kreuz, bedeutet, dass er das Heil der Welt zu einem Abschluss bringt. Und das ist auch eine ganz interessante Studie und innerhalb dieser Reihe werden wir da auch noch hinkommen. Er hat überwunden, um das Buch zu nehmen und die Ereignisse, die darin geschrieben stehen, in Gang zu setzen. Dieses liegt noch in der Zukunft, aber er ist derjenige, der würdig ist. Er nimmt das Buch. Es gehört ihm. Halleluja. So, wollen wir gleich mal weitermachen mit Vers 6, was eigentlich der Hauptteil ist. Jetzt geht das Ganze hier schon so lang. Vers 6, ich lese mal Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Ich mache das mal hier ein bisschen kleiner. So, dann haben wir den Text immer vor Augen. Ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Punkt 1. Also das ist jetzt 5.1. Die Serie schon kennen, die wissen, dass es immer solche Nummerierungen gibt. Und 5.1 heißt, er ist dreimal inmitten. Er ist dreimal in der Mitte. Was bedeutet das? Er ist erstens inmitten des Thrones, zweitens inmitten der lebendigen Wesen und drittens inmitten der Ältesten. Er ist inmitten des Thrones. Das bedeutet, er sitzt, er thront selbst, ja, er thront ja in dem Vater, mit dem Vater zusammen. Er thront im Machtzentrum, im Epizentrum der göttlichen Souveränität und Macht. Jesus Christus ist selbst der allmächtige Gott, das ewige Leben. Er selbst ist der im Epizentrum der Macht schaltet und waltet. Er ist der Souveräne. Er ist derjenige, der Autorität hat. Er ist inmitten des Thrones. Nicht wie die Ältesten, die haben 24 Throne rings um den Thron. Der Vater und das Lamm, sie teilen die Macht, die Autorität, die sie haben, mit der Gemeinde. Aber im Epizentrum, die letztendlichen Entscheidungen trifft nicht die Gemeinde. Wir sind nicht auf einer Stufe mit Jesus. Nein, 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 das ist eine Gotteslästerung, sowas zu sagen. Wir stehen vor dem Thron, aber wir sind nicht in dem Thron. Wir schalten und walten nicht, das entscheidet Gott allein. Er ist inmitten des Thrones. Halleluja. Und zweitens, er ist inmitten der vier lebendigen Wesen. Was machen die lebendigen Wesen? Die lebendigen Wesen sind, Jesaja nennt sie Seraphinen, also die brennenden. Sehen aus wie Feuerflammen, sie sind über und über mit Augen bedeckt und sie schauen die Herrlichkeit des Herrn an, Tag und Nacht. Tag und Nacht. Und sie rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Allmächtige. Das könnt ihr in Kapitel 4 nachlesen. Das Lamm ist inmitten der Herrlichkeit, der Heiligkeit Gottes. Wenn die lebendigen Wesen die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes anschauen, schauen sie Christus an. Sie schauen Jesus an. Jesus steht im Zentrum der anbetungswürdigen Schönheit der Heiligkeit des Vaters. Gott kann man nicht sehen. Niemand hat Gott, kann Gott sehen und leben. Aber wir können das Lamm anschauen. Wir können Jesus betrachten. Wir können seine Schönheit anschauen. Wir können seine Liebe betrachten. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Das heißt, wir sehen die Herrlichkeit seiner Schönheit. Die Herrlichkeit seine Heiligkeit, all das, was an ihm bewundernswert ist, was die 24 Ältesten dazu bringt, ihre Kronen niederzuwerfen vor dem Thron. Also da steht ja dieses Wort für Ballo, also wie ein Ball mit aller Gewalt werfen sie die Kronen weg. Und genau so, warum, was sehen sie? Sie sehen das Lamm, sie sehen die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Das ist unser Evangelium, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Du willst wissen, wie Gott ist? Schau dir Jesus an. Du willst seine Herrlichkeit sehen? Schau dir Jesus an. Du willst seine Heiligkeit betrachten? Schau dir Jesus an. Du willst seine Liebe empfangen? Schau dir Jesus an. Du willst seine Worte hören und in dich aufnehmen, auf dein Herz schreiben lassen? Schau dir Jesus an. Jesus ist inmitten der vier lebendigen Wesen. Und er ist inmitten der Ältesten. Er ist inmitten der Ältesten. Das bedeutet, er steht im Zentrum seiner Gemeinde. Paulus drückt es so aus, er sagt, Christus das Haupt, alles in allem. Christus das Haupt, der Erhöhte. Guck mal, wir können mal eine Schriftstelle dazu aufschlagen in Epheser Kapitel 1. Ich denke mal, es ist Vers 20 oder so. Da. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Die Gemeinde ist der Leib Christi, er ist das Haupt, er steht im Zentrum, von ihm kommt das Leben, von ihm kommt das Wachstum, von ihm kommen die Anweisungen, was es zu tun gibt. Es geht in Gemeinde um Jesus. Es geht darum, ihn zu verherrlichen, ihm zu folgen. Was sagen die 144.000 in Offenbarung Kapitel 14? Sie sagen, wir werden dem Lamm folgen, wo immer es hingeht. Wir folgen ihm, wir sind ihm ausgeliefert, wir gehören ihm, wir geben ihm die Ehre, wir leben zur Ehre seines Namens. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, die dem Lamm so ausgeliefert ist, dass Gott sagt, es ist die Braut Christi. Die Braut Christi. Paulus spricht im 2. Korinther Kapitel 11 davon. Er sagt, ich rede im Eifer Gottes. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus zuzuführen. Wir sind dazu bestimmt, für Christus allein da zu sein. Und das ist die einzig wahre Gemeinde, die es gibt. Sie ist da für Christus allein. Natürlich, wenn wir Christus lieben, lieben wir den Nächsten. Es gibt viele Dinge, um die wir uns zu kümmern haben. Aber das Zentrum und das Allerwichtigste ist Jesus. Er steht in der Mitte. Ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Halleluja. Wir kommen zu Punkt 5.2, für die, die mitschreiben oder irgendwie das verfolgen. Der Älteste kündigt Johannes an. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Isais. Das ist immer komisch, es gibt ja so Predigten, Jesus ist Löwe und Lamm. Aber niemand sagt, Jesus ist Löwe, Wurzel und Lamm. Komisch, ne? Egal. Der Löwe von Juda und die Wurzel Isais sind Titel, sind Ehrentitel für Christus, von denen er sehr, sehr viele hat, weil er die Ehre verdient und weil er die Anbetung verdient. Aber Lamm, Lamm Gottes ist nicht ein Titel. Lamm Gottes ist seine Natur, ist das innerste Zentrum seines Herzens, sein Wesen. Die größte und herrlichste Offenbarung im Zentrum der Erkenntnis Gottes, der Liebe Gottes, der Herrlichkeit Gottes, steht ein Lamm. Steht ein Lamm Gottes. Steht ein Lamm wie geschlachtet. Offenbarung 13, Vers 8, da heißt es, alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lammes, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Schlachter übersetzt nochmal ein bisschen anders, lasst es mich mal mit Schlachter vorlesen hier. Das gefällt mir besser. Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen, im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Hier sehen wir eine ewige Dimension, vor Grundlegung der Welt an. Das heißt, bevor es überhaupt eine Welt gab, bevor es die Erde gab, bevor es das Universum gab, bevor es uns Menschen gab, bevor wir überhaupt anfangen konnten zu denken und garantiert bevor es dich gab, war Jesus schon das Lamm Gottes geschlachtet. Vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, hier offenbart sich das innerste Wesen Gottes. Er war schon immer das Lamm Gottes. Es wurde nicht erst zum Kreuz, als er das Kreuz getragen hat, die Nägelmale seine Hände durchbohrten, als er nackt und geschlagen am Kreuz hing. Nicht erst dann ist er das Lamm Gottes geworden, sondern er war bereits das Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt. Das Kreuz ist nur die Sichtbarwerdung, die Manifestation seines innersten Herzens. In seinem Herzen war er immer das Lamm Gottes. Es brauchte schon die Lamm-Gottes-Natur überhaupt aus der göttlichen Instanz, das nicht wie einen Raub festzuhalten, sondern uns Menschen gleich zu werden. Schon allein das spiegelt die Herrlichkeit der Lammesnatur unseres Erlösers wider. Unser Erlöser ist ein Lamm durch und durch. Vor Grundlegung der Welt. Und im Kreuz ist dann seine Herrlichkeit sichtbar geworden. Und dieses ganze Thema mit dem Lamm, diejenigen, die von euch schon ein bisschen länger im Glauben dabei sind, die wissen das, kommt in der Bibel immer und immer wieder. Ganz berühmt die Geschichte aus 2. Buch Mose, Kapitel 12. Die letzte der 10 Plagen wurde angekündigt, der Tod aller männlichen Erstgeburten in Israel. Und da heißt es, rede zur Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Und Vers 7, wir machen gleich mal weiter hier. Vers 7. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die Türpfosten, an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und noch Vers 12 und 13. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt in Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Ein Lamm war notwendig, um Israel vor dem Gericht Gottes, vor dieser zehnten Plage zu bewahren. Und Gott hat das nicht einfach zufällig auserwählt, sondern er wusste schon, eines Tages werde ich selbst Mensch werden, wird Jesus Christus auf der Welt erscheinen und wird demonstrieren, was das eigentlich bedeutet hat. Wird es zeigen, dass es ein Lamm braucht, was geschlachtet wird. Und ganz berühmt auch die Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 53. Wir schauen uns da mal den Vers 7 an. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Jesus wird hier angekündigt als jemand, der leidet, der freiwillig leidet, der sich nicht wehrt. Wenn du ein Schwein zur Schlachtbank ziehst, also ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe gehört, dass es so sein, dass es so ist, wenn du ein Schwein zur Schlachtbank ziehst und das Schwein merkt, worum es jetzt geht, die weiß, gleich werde ich betäubt und dann werde ich sterben. Viele meiner Freunde sind diesen Weg gegangen. Und jetzt muss auch ich ihn gehen. Und das Schwein schreit wie am Spieß, als ob es schon aufgespießt würde. Es schreit und wehrt sich und quiekt herum. Aber ein Lamm, wenn das zur Schlachtbank gezogen wird, ist still. Hier heißt es ja auch stumm vor seinen Scherern. Die Scherer machen mit dem Lamm zack, zack, zack und rasieren das kahl. Und das Lamm wehrt sich nicht. Es ist stumm. Jesus ist unser Lamm Gottes. Dann im Neuen Testament, der allererste, der Jesus als Lamm Gottes ankündigt, ist Johannes der Täufer. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes. Beim letzten Abendmahl, Matthäus Kapitel 26, Vers 28. Dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Er reicht den Kelch hin und sagt: Das ist mein Blut. Und das letzte Abendmahl hat stattgefunden am Passafest. Das heißt, sie haben da gerade dieses Lamm gegessen. Sie haben alle daran gedacht. Sie haben das Gebot Gottes befolgt. Gott sagt: Esst jedes Jahr dieses Lamm. Esst es jedes Jahr und denkt daran, wie ich euch verschont habe, wie ich euch gerettet habe, dass ich mich über euch erbarmt habe, dass ich euch herausgeführt habe mit starker Hand aus Ägypten. Dass ich durch Ägyptenland gegangen bin und getötet und geschlagen habe, alle Erstgeburt. Denkt daran, wie ihr bewahrt wurdet, wie ihr gerettet wurdet durch das Blut von einem Lamm. Und dann nimmt Jesus bei diesem Abendmahl, bei diesem Passamahl, den Kelch und sagt: Das ist mein Blut, für euch gegeben zur Vergebung der Sünden. Ich selbst bin die Erfüllung. Ich selbst bin die Vollendung des Passahlamms. Ich selbst bin das Lamm Gottes. Paulus greift das auf und spricht davon: Fegt den alten Sauerteig aus, 1. Korinther 5, Vers 7, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Unser Lamm. Halleluja. Er ist unser Lamm. In Ewigkeit werden wir ihn in der goldenen Stadt anbeten als das Lamm Gottes. Als das Lamm Gottes. Das heißt sogar, Sonne und Mond wird nicht mehr sein. Denn das Lamm selbst, der gekreuzigte Christus, wird unsere Sonne sein, unser Licht. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Unter seinen Flügeln, seine Blätter sind Heilung für die Nationen. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit aus Malachi. Er ist unser Lamm, er ist unser Erlöser. So, was bedeutet das? Warum wird er als Lamm symbolisiert? Ein Lamm, wir haben ein bisschen aufgeschrieben, wie ich schon sagte, wehrt sich nicht gegen den Willen dessen, der über ihm steht. Jesus ist dem Vater völlig ausgeliefert. Und dieses Ausgeliefertsein an den Willen Gottes nennt man die Bibel auch Sanftmut. Sanftmut bedeutet nicht, dass ich immer ganz lieb und zärtlich bin und immer so ganz leise rede und das alle immer sagen müssen. Wie bitte, was hast du gesagt? Das hat nichts mit Sanftmut zu tun. Sanftmut bedeutet, dass die kleinste Regung Gottes ausreicht und ich bin gehorsam. Das ist Sanftmut. Jesus sagt, kommt her zu mir, denn ich bin sanftmütig. Und das zweite trifft auch auf das Lamm zu, von Herzen demütig. Das Lamm denkt nicht über sich selbst, das Lamm will nicht herrschen, das Lamm will nicht dominieren, das Lamm will nicht seinen Willen, seinen Plan umsetzen. Das Lamm ist sanftmütig und demütig. Es unterwirft sich dem Willen Gottes. Und deshalb ist das Lamm das perfekte Bild für Christus. Das Wort Gottes selbst, was den Willen des Vaters tut. Und letztendlich steht diese Sanftmut und diese Demut für die Liebe Gottes. Gott ist selbst Liebe. Im Thron, inmitten der Ältesten, inmitten der vier lebendigen Wesen ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit diejenigen, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Darin, dass Jesus sich selbst gibt für uns wie ein Lamm, sehen wir die reine und herrliche Liebe Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir solche Gedanken anhörst und wenn du dir solche Gedanken machst, wenn du sowas im Wort Gottes entdeckst. Es zieht dich förmlich, der Heilige Geist zieht uns förmlich hin zur Anbetung. Und wir haben richtig wir kommen gar nicht klar, als neu zu sagen, Jesus, das ist so wunderbar, es ist so herrlich. Ich weihe mich dir selbst neu. Ich gebe dir wieder neu mein Herz. Ich gebe dir wieder neu meine Liebe. Ich gebe dir wieder neu mein ganzes Leben. Denn Jesus verdient das. Jesus verdient das. Und dann kommen wir dazu, wie das Lamm beschrieben wird. Das ist auf der einen Seite ein Lamm, was wie geschlachtet ist. Und dann ist es auch, heißt es hier, dass es sieben Hörner und sieben Augen hat. Dies sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Hörner stehen besonders in der prophetischen Schrift, in den prophetischen Schriften, ganz besonders im Buch Daniel, für Könige. Da heißt, da kommt dann immer so ein Tier aus dem Wasser und sonst woher und dann heißt es, es hatte zwei Hörner, das sind zwei Könige. Es hatte zehn Hörner, es sind zehn Könige. Und Jesus, das Lamm Gottes, hat sieben Hörner. Und sieben ist immer die Zahl der göttlichen Vollkommenheit, wo man nichts wegnehmen kann, wo man nichts hinzufügen kann. Es steht für die göttliche Vollkommenheit. Und Jesus ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Das sehen wir dann in Offenbarung Kapitel 19, Vers 8. Und ihm wurde gegeben, dass sie sich, im Moment nicht Vers 8, es ist Vers 6. Wir müssen ein bisschen hochscrollen. Und ich hörte wie eine Stimme, eine große Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Er ist derjenige, der herrscht. Das ist aber nicht die Schriftstelle, die ich wollte. Ach ja, 16, Entschuldigung. Und er trägt aus seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Alle irdische Autorität, alle Autorität in den geistlichen Welten sind ihm untergeordnet. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er hat sieben Hörner auf seinem Haupt. Das heißt, er ist der Letztendliche, der Herrliche, der alleinige König. den der Vater eingesetzt hat, laut Psalm 2 auf Zion. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, sagt der Vater da. Und er hat sieben Augen, was für die sieben Geister Gottes steht. Er hat sieben Augen, dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Über die sage ich jetzt mal gar nichts, denn ich habe nämlich zwei lange Predigten, jeweils eine Stunde oder über eine Stunde sogar, über diese sieben Geister gehalten. Die könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal anschauen und die findet ihr, ist noch gar nicht so lange her, die sieben Geister Gottes, Teil 1, Teil 2. Und die werden euch sicherlich ermutigen und euch noch die ein oder andere Erkenntnis vermitteln können. Und wir schließen mit Vers 7. Und es kam, das Lamm kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Niemand im Himmel, auf der Erde, noch unter der Erde war würdig oder ist würdig, das Buch auch nur anzublicken, auch nur in entferntesten auf den Gedanken zu kommen. Das nehme ich jetzt. Und das Lamm, wie selbstverständlich, läuft zum Allerhöchsten hin und nimmt das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Denn das Buch gehört ihm. Es ist sein Buch. Er ist derjenige, der es mit dem Vater in Einheit geschrieben hat. Er weiß, wie die Vollendung der Zeitalter aussehen wird. Er weiß, was Gott tun wird und am Ende noch möglichst viele zu retten. Er weiß, was Gott tun wird, um eine Braut zu bereiten für den Sohn. Er ist derjenige, der das Buch nimmt, denn es gehört ihm. Er ist würdig. Er setzt die Geschehnisse in Gang, die zur Vollendung des Zeitalters führen und die letztendlich Gottes Herrlichkeit sichtbar werden lassen, hier auf der Erde. Das ist das Ziel, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Denn einmal in den Propheten heißt es, wie das Wasser das Meer bedeckt, so ist die ganze Erde voll seiner Herrlichkeit. Und dann später in den Propheten heißt es, eine noch größere Offenbarung, also die Herrlichkeit ist schon auf der Erde, aber eine noch größere Offenbarung ist, so wie das Wasser das Meer bedeckt, so wird die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die Welt bedecken. Jeder wird ihn erkennen. Alle Menschen werden ihre Knie beugen und werden bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist doch meine Perspektive. Halleluja. Und beim nächsten Mal werden wir uns um den Lobpreis Jesu Christi drehen. Der ganze Himmel bricht in Lobpreis aus in den nächsten Versen. Sie geben Jesus die Ehre, sie verherrlichen ihn, sie beten ihn an. Die Gemeinde, der Himmel, alle zusammen, es ist ein herrlicher Tumult. Und dann fängt Jesus an, die Siegel eins nach den anderen aufzubrechen. Was natürlich auch interessant ist, was wir uns Vers für Vers anschauen werden. Denn unser Bibelkurs heißt Vers für Vers durch die Offenbarung. Ich bete noch zum Schluss und dann beenden wir das Ganze. Herr Jesus, wir danken dir, dass du rechtmäßiger Besitzer dieser Schriftrolle, dieses Buches bist. Ich danke dir, wunderbare Jesus, dass du diese Abläufe in der Hand hältst. Und Herr, ich bitte dich für uns, die wir das jetzt gehört haben, für mich, der ich das gesprochen habe, dass du uns Offenbarung schenkst. Herr, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass auch wir erkennen, dass du das Lamm Gottes bist. Wie herrlich das ist. Und dass es die größte und wunderbarste Offenbarung des Herzens Gottes ist, dich als geschlachtetes Lamm, dich als den Gekreuzigten zu sehen. Führe uns da hinein, wunderbarer Gott, und erwecke Liebe in uns. Lass uns nicht teilnahmslos da daneben stehen und so passiv sein, sondern lass uns wirklich brennen vor Liebe, genauso wie du gebrannt hast vor Liebe, was dich nicht zurückgehalten hat, das Kreuz auf dich zu nehmen. Halleluja. So, freut mich das total, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr könnt gern einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr eine Frage habt, wenn ich irgendwas ausgelassen habe, wenn irgendwas, ihr etwas anderes seht, gar kein Problem. Ansonsten verlinke ich dann später auch noch unten in der Box den Link, wo ihr die vorherigen Teile alle anschauen könntet, die nicht auf YouTube sind. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Tag, Gottes Segen und bis bald. Ciao, ciao.